Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Lasst uns gemeinsam den Text für heute lesen. Matthäus 8, 28. Ich stelle mir das ein bisschen so, bin ich besser gewohnt. Matthäus 8, Vers 28. Ich lade euch ein, lasst uns doch dazu aufstehen, wenn wir den Text lesen. Und dann können wir gleich dem Herrn uns im Gebet befehlen. Matthäus 8, Vers 28. Und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, so dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sagten: Was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Es weidete aber fern von ihnen eine Herde von vielen Schweinen. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen: Wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen: Geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine, und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Sie kamen um in dem Gewässer. Die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles und das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möchte. Lieber Vater, wir danken dir auch für diesen Abschnitt, den du uns gegeben hast in deinem Wort. Er ist nützlich, dass wir lernen, dass wir unseren Blick auf dich ausgerichtet bekommen, dass wir deine Größe und Macht entdecken. Herr, du weißt, wie schwer unsere Augen sind, wie langsam unsere Gedanken sind, das zu begreifen und das nachzuvollziehen. Und deswegen wollen wir um deinen Heiligen Geist bitten, den du zugesagt und den du verheißen hast. Lass uns doch durch deinen Geist die Bedeutung verstehen und in rechter Weise darauf reagieren. Alles soll dir zur Ehre sein. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Ja, man kann es kaum glauben, wir haben schon in so kurzer Zeit fast wieder das 8. Kapitel abgeschlossen von Matthäus. Ja, und vor oft kommt oft, ihr dacht, es kommt, dauert mindestens bis Sommer, aber siehe da, ist schon zu Ende. Heute mit diesem Abschnitt sind wir durch, sind wir fertig. Und es ist ein interessanter Abschnitt, oder? Hat er bei euch so ein paar Fragen hervorgerufen? Wahrscheinlich, oder? Nicht alles klar von Anfang an. Und es ist hier wirklich, von Abschnitt zu Abschnitt kommt man hier durch und staunt eins ums andere Mal, was hier geschieht. Ja? Jesus überrascht uns eins ums andere Mal. Nicht nur Jesus, sondern auch die anderen, ja? Überraschen uns mit den Dingen, die hier passieren. Und es wird heute nicht anders sein. Auch heute werden wir einige überraschende Dinge hier in diesem Text lesen. Und ich werde versuchen zu erklären, was es bedeutet. Nichts anderes ist mein Ziel. Ich habe gesehen, dass einige Kinder heute hier bei uns sind. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht für euch. Ich werde ein paar Fragen euch stellen, in der Hoffnung, dass ihr bei einem oder anderen mir helfen könnt. Ja? Ich fange gleich mit einer Frage an. Also wer alle Fragen am Ende richtig hat, der kriegt von mir einen Kuss. Oder von Papa, Mama. Okay, machen wir besser so. Ja? Wer weiß, an welchem See wir zuletzt gewesen sind, im letzten Abschnitt? Da ging es um die Stillung vom Sturm. Wer weiß, an welchem See das war von den Kindern? Weiß das irgendjemand? Ja, da hinten. Oh. See Genezareth. Ja, das stimmt. See Genezareth. Okay, ein Viertel Kuss hast du schon zusammen. das ist richtig. Ich lade euch ein, kommt mit mir in euren Gedanken an den See Genezareth, an dem sind wir, hier in Vers 28. Hier beginnt der Text nämlich so. Hier heißt es, und als er an das jenseitige Ufer gekommen war. Was fällt uns auf, wenn wir das lesen? Als er an das jenseitige Ufer gekommen war. Hat Jesus sich allein ins Boot reingesetzt und rüber? War das so? Nein, gell? Ja, wer war da noch mit dabei? In dem Boot? Ja? Die Jünger waren natürlich mit dabei, gell? Aber interessant, dass wir gar nichts von den Jüngern hier lesen, oder? Schon interessant. Hier heißt es nur nicht, in den anderen Evangelien heißt es, als sie an das jenseitige Ufer kam. Hier heißt es bei Matthäus, sagt er, als er an das jenseitige Ufer gekommen war. Nur für die, die zum letzten Mal auch dabei waren, haben wir gesehen, wie die Jünger Jesus aus dem Blick verloren hatten. Jesus sich ja am Ende des Bootes hingelegt hat zum Schlafen, bei einem Kissen. Und erst als er wieder im Zentrum stand und die Jünger ihren Platz wieder eingenommen haben, dann ist der See zur Ruhe gekommen, hat sich der Sturm gestillt. Und dann ist alles richtig, wenn Jesus im Fokus ist, wenn er vorne dran ist. Und so ist es jetzt hier auch. Deswegen, zwischen den Jüngern und Jesus ist es gut jetzt wieder. Jesus steht im Mittelpunkt. So muss es sein. Also, wir sehen, Jesus kommt an das jenseitige Ufer. Dann heißt es hier in das Land der Gadarener. Ja, manche Übersetzungen haben in das Land der Gerasener. Da gibt es so, es sind einfach zwei unterschiedliche Namen für dieselbe Stadt, denke ich so, ja. Wie ich das geforscht habe, gehe ich davon aus. Das Land der Gadarener. Wo ist das für die, die geografisch so ein bisschen sich zurechtfinden? Da ist der See Genezareth. Wenn wir den hier als Kreis haben, rechts, links oben. Also im Nordwesten, da sind die ganzen bekannten Städte Kapernaum und Tiberias und so weiter. Ja, also die ganzen Städte, wo sich da viel abspielt auch von Jesu Dienst. Und dann ist er übergesetzt so einmal schräg rüber. So rechts unten sind wir jetzt, Südosten. Ja, so 10 bis 15 Kilometer ungefähr von dem Ufer entfernt war diese Stadt Gadara. Ja, dort war kein Gebiet mehr, das zum Volk Israel gehört hat. Das war schon ein Gebiet der Heiden. Ja, das heißt, Jesus hat das Gebiet von Israel verlassen und ist in das Gebiet der Heiden gegangen. Woran sehen wir das auch hier? Frage vielleicht für die Erwachsenen, wer weiß es. Was ist hier, was wir in Israel wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht getroffen hätten? Eine Herde von Schweinen, okay? Die Israeliten konnten mit Schweinen nicht viel anfangen, deswegen hat man ja auch nicht gehütet. Ja. Das heißt, hier sind wir im Gebiet der Heiden. Ja. Nun, was sehen wir hier? Was geschieht? Als Jesus an das Ufer kommt, begegnen ihm zwei, heißt es hier. Es begegneten ihm zwei Besessene. Das ist sehr interessant, und da kommen uns gleich ein paar Fragen. Diejenigen, die viel in der Bibel lesen, die werden sagen, ja, was haben wir denn da wieder? Die Bibel widerspricht sich natürlich mal wieder. Ja? Warum? Wenn wir in Markus und Lukas nachlesen, die auch diese Begebenheit berichten, was lesen wir da? Zeigen wir so, das bedeutet, dass da einer gewesen sein soll. Ja? Markus und Lukas schreiben, da kam ein Besessener zu Jesus. Ja? Ein Ausleger hat es ganz interessant geschrieben, der hat gesagt, wo zwei waren, war auf jeden Fall auch einer. Ist gut, ja? Also, aber warum waren es wohl zwei, aber erwähnen die anderen bloß einen? Vermutlich war es so, dass einer ganz besonders auffällig war von den zwei. Ja? Dass einer noch viel krasser auffällig war als der andere. Matthäus packt sie einfach zusammen, ohne sie zu unterscheiden, und die anderen konzentrieren sich nur auf diesen einen, der so besessen gewesen ist, auf eine schlimme Art und Weise. Nun, was hat es damit auf sich, zwei Besessene? Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was sind das für Menschen? Besessene, das sind Menschen, die von Dämonen kontrolliert werden. Ihr wisst, dass Dämonen und Engel, dass das Menschen, dass es keine Menschen sind. Ja, das sind nicht, die haben nicht einen Leib, einen Körper, so wie wir haben. Ja, sie sind immateriell, also keine, sie haben keine Körper. Damit sie ihre Macht ausleben und ausführen können, haben sie dieses Verlangen oder diese Absicht, sich eines Körpers zu bemächtigen und ihn zu kontrollieren, so wie sie es dann eben wollen. Ja? Und wie das aussieht, wird uns in den anderen Evangelien wird es uns näher beschrieben. Vielleicht lesen wir das. Erst können wir in dem Text vielleicht hier das kurz beobachten und dann gucken wir kurz noch in die anderen hinein. Kinder, habt ihr das gemerkt? Wo hat er gewohnt, der Besessene? Im großen Hochhaus, oder? Ja? Nein? Wo war die Wohnung? Von wo sind die ihm entgegengekommen? Aus den Gräbern steht es da. Also das heißt vom Friedhof, können wir sagen. Ja? Ist das euer, würdet ihr da überlegen, eure nächste Wohnung zu bauen? Euer nächstes Haus? Lieber nicht, oder? Ja. Lieber nicht. Das ist uns nicht so ganz da, wo wir uns wohlfühlen, oder? Aber hier heißt es, diese Besessene, die haben ihre Wohnung dort gehabt, in den Gräbern. Das ist sehr interessant. Wir haben hier eine ganze Reihe von Leuten gesehen, die fast ins Grab gegangen sind, wollen wir so sagen. Das war einmal der Aussätzige, einmal der Diener vom Hauptmann, die Schwiegermutter von Petrus. Ja. Sie sind alle fast zum Grab gegangen und diese kamen vom Grab. Ja, also schrecklich, ja. Wirklich schrecklich. Und jetzt ist die Frage, hier wird uns noch etwas ein bisschen näher beschrieben. Wenn wir ein bisschen weiter lesen, heißt es so, dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. So, warum konnte niemand auf dem Weg vorbeigehen? War der Weg so klein und so schmal und so steil, dass keiner den gehen konnte? Nein, das war natürlich, weil die Besessenen dort gewesen sind, weil die dort ganz in der Nähe waren. Und jeder, der dort eigentlich vorbeigehen würde gerne, der hat Angst gehabt. Ich sagte, oh, da gehe ich lieber nicht vorbei. Weil wenn ich denen begegne, wird es nicht gut ausgehen. Also wir sehen, dass es eine starke und eine schlimme Macht ist eigentlich, wirklich die, durch die, die hier getrieben werden. Wenn wir in Markus 5 nachlesen, wird es uns näher beschrieben. Es ist überhaupt interessant, dass Markus, der Text in Markus ist fast, ist weit mehr als doppelt so lang. Matthäus fasst das nur ganz kurz für uns zusammen. Deswegen, damit wir das ein bisschen besser verstehen, was es mit dieser Besessenheit auf sich hat, lesen wir in Markus 5, Vers 2. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden. Wenn ihr könnt, kommt ihr gut zurecht mit Ketten, oder? Ketten, kein Problem, zack, auseinander, gell? Das ist nicht schwer, oder? Ich glaube schon, oder? Also wenn ihr mich mit Ketten fesselt, dann bin ich erledigt. Könnt ihr mit mir anstellen, was ihr wollt. Er hat die Ketten und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren und niemand konnte ihn bändigen. Alle Zeit, Nacht und Tag, war in den Grabstätten und in den Bergen, auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Also das sehen wir, oder? Das ist eine ernste Sache. Das ist kein Spaß gewesen. Das bedeutet, so ein Besessener, wenn er so stark besessen ist von diesen Dämonen, er sucht nicht mehr die Lebenden, er sucht den Tod. Die Dämonen versuchen, diesen Menschen zu zerstören, ja, kaputt zu machen, ihn ins Verderben zu treiben letztendlich. Jetzt ist es interessant, ja, deswegen, aus diesem Grund übrigens, sagt Matthäus auch hier, die waren sehr bösartig. Dieses Wort bösartig, eigentlich können wir sagen, sehr schwer zu tragen. Ja, sehr hart, ein Extremfall, ein wirklicher Extremfall waren das sie. Ich würde es übersetzen, unerträglich. Sie waren unerträglich. Und jetzt heißt es hier, sie begegneten Jesus. Zwei Besessene begegnen Jesus. Wie versteht ihr dieses Wort, begegnen? Das ist doch etwas, was wir häufig mit etwas Zufälligem, oder? So, wir sind uns letzte Woche begegnet. Ja, das heißt, ich war einkaufen, der andere auch einkaufen, und zack, haben wir uns getroffen. Also wir sind uns zufällig begegnet. Ja? War das hier so, war das so eine Situation hier? Die Besessenen waren gemütlich spazieren und Jesus war auch spazieren und dann haben sie sich aus Versehen getroffen. Nein, das ist dieses Wort nicht so sehr. Deswegen ist es vielleicht besser zu übersetzen, wenn wir sagen, sie kamen Jesus entgegen. Also sie sind ganz bewusst zu Jesus gelaufen. Dieses Wort wird sogar für zwei feindliche Heere benutzt, die einander entgegentreten, die einander entgegenkommen. Die kommen nicht zufällig entgegen, die haben eine bestimmte Absicht, nämlich den anderen zu besiegen. Hier haben sie auch eine bestimmte Absicht oder mit einem Ziel rennen sie zu Jesus. Das ist interessant, oder? Wenn wir jetzt hier in Vers 29 schauen, heißt es, und siehe, und dieses Wort und siehe, das ist schon ein paar Mal begegnet, was bedeutet das für uns? Aufwachen, wieder Gedanken einschalten, jetzt brauchen wir die Aufmerksamkeit hier. Und dreimal in diesem Text heißt es, und siehe, ja, hier in Vers 29 beginnt mit und siehe und Vers 32 in der Mitte und siehe und Vers 34 und siehe, dreimal wird unsere Aufmerksamkeit gerufen. Schaut mal, was passiert. Schaut mal, was hier passiert. Nun, was passiert? Vers 29. Sie schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen? Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Interessant. Warum schreien die Dämonen hier? Warum bekennen sie ihn hier sogar? Oder das ist doch interessant. Da habt ihr euch das gefragt, oder? Warum sagen sie, du bist der Sohn Gottes? Du Sohn Gottes. Könnt doch auch einfach sagen, Jesus, oder? Das ist interessant. Warum sagen sie Sohn Gottes? Und das ist etwas, was wir oft beobachten, wenn Jesus die unreinen Geister ausgetrieben hat. Ganz oft sagen sie, wir wissen, wer du bist, Jesus. Du bist der Sohn des Höchsten. Du bist eigentlich der Christus, ja? Interessant, oder? Warum passiert das? Fanden die das doch irgendwie toll, was Jesus gemacht hat? Haben gesagt, oh Jesus, dich wollen wir unterstützen, damit alle Menschen wissen, dass du der Christus bist. Damit möglichst viele gerettet werden. Ausgeschlossen, oder? Das ist leicht. Wollten sie auf keinen Fall, dass sie dem Reich Gottes helfen wollten. Das fällt ihnen als letztes ein. Aber wie können wir das erklären? Wie können wir es erklären, dass sie überhaupt zu Jesus gelaufen kommen? Wenn sie wissen, wer er ist, warum sind sie nicht weggelaufen? Also, das habe ich mich auch gefragt. Warum kommen sie zu Jesus gelaufen? Warum laufen sie ihm entgegen? Sie könnten doch sagen, Jesus kommt, nix wie weg. Oder? Würden wir doch machen, oder? Wenn du Angst hast vor jemand oder irgendwie, was machst du? Beine in die Hand und weg. Ich verstehe es ähnlich wie ganz am Anfang eine Begebenheit. Ich denke, die veranschaulicht es uns. Wenn wir in 1. Mose schauen, 1. Mose, das sind auch zwei Brüder eigentlich gewesen. 1. Mose 33, Jakob und Esau. Und der eine hatte große Angst vor dem anderen. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Ist er weggelaufen? Nein. Jetzt lasst uns ganz kurz das lesen in Genesis 33, 1. Mose 33, Vers 3. Da heißt es über Jakob. Er selbst aber, Jakob, ging vor ihnen her. Jakob und Esau kommen zueinander. und warf sich 7-mal zur Erde nieder, bis er nahe an seinen Bruder herangekommen war. Dann sehen wir natürlich, wie was für eine große Wendung das hier nimmt, nämlich dass Esau ihm entgegenläuft, ihn umarmt und all das. Ja, also es ist deutlich anders natürlich als in unserer Begebenheit. Aber was tut Jakob? Hat er versucht, vor Esau wegzulaufen? Nee. Er mit seinen ganzen Frauen und Kindern da, er wird vor Esau weglaufen? Das ist ein Witz, oder? Vielleicht könnte er selbst noch weglaufen, wenn er wollte. Und seine Ganzen im Stich lassen. Aber er, mit all seinem Anhang, wird unmöglich vor einem Heer fliehen können. Von 400 Männern. Was er deswegen tut, er weiß, Flucht ist zwecklos. Er kann nicht fliehen vor ihm. Er läuft zu seinem Bruder, wirft sich vor ihm nieder, in Furcht und Angst auch, schätze ich mal. Aber er demütigt sich unter ihn und sagt, und er hofft, dass Esau ihn verschont. Und ich glaube, genau dasselbe ist, was die Dämonen hier tun. Ja? Sie hoffen, dass Christus sie nochmal verschont. Weglaufen nützt nichts. Sie haben Angst vor ihm, aber sie kommen zu ihm und sagen, verschone uns nochmal, verschone uns nochmal. Sie kapitulieren, sie strecken die Waffen. Es ist interessant, also ich bin fest überzeugt, die Dämonen hier, sie hatten furchtbare Angst vor Christus. Deswegen heißt es auch, sie schrien. Das ist etwas, was wir genauso beobachten, wenn diese Dämonenaustreibungen passieren. Die Geister, sie schreien vor Jesus, sie haben Angst. Sie haben furchtbare Angst. Findet ihr das nicht interessant, wie sich das hier umgedreht hat, wie das sich hier umgekehrt hat? Wer hatte eigentlich Angst vorher? Warum sind die nicht auf dem Weg vorbeigelaufen? Weil diese zwei Besessenen so schrecklich waren. Wer hat jetzt auf einmal Angst? Die zwei Besessenen. Ist das nicht interessant? Sehr interessant. Das, was sie hier sagen, schaut mal, dieser Satz, wie versteht ihr den? Hier sehen wir, Vers 29, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Das klingt für uns so ein bisschen, also die Übersetzungen versuchen das so ein bisschen zu umschreiben, weil im Griechischen heißt es einfach nur, was hast du und ich? Ja? Was ist dir und mir? So, wörtlich übersetzt. Was ist dir und mir? Das heißt, was haben wir gemeinsam? Was verbindet uns eigentlich? Ja, so könnten wir es übersetzen. Die Übersetzungen schreiben jetzt hier, was haben wir mit dir zu schaffen? Wenn du das zu jemandem sagst, was habe ich mit dir zu schaffen? Was transportieren wir dadurch? Wir sagen doch so, ich will mit dir nichts zu tun haben, du bist nicht gut genug eigentlich für mich. Mit dir habe ich nichts zu schaffen. Ja? Bei uns klingt das oft so ein bisschen von einer höheren Position jemandem anderes gegenüber, der nicht so hoch ist. So klingt das eigentlich für uns. Ja? Das ist aber definitiv nicht das, was hier gemeint ist. Es meint hier nicht, dass die Dämonen sagen, Jesus, hier ist unser Bereich. Was haben wir mit dir zu schaffen? Raus hier. Nein, 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 nein. Das ist überhaupt nicht die Situation hier. Das ist gar nicht das, was wir hier haben. Sie sind hier nicht verächtlich, sie verachten Jesus nicht, sondern sie haben Angst. Sie sind erschrocken und sie sind überrascht. Jesus, was bist du jetzt schon hier? Was für eine Angelegenheit haben wir jetzt schon miteinander zu klären? Ich dachte, das kommt erst viel später. Schau mal, das ist, was sie hier sagen. Bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Das heißt, die Dämonen wussten, dass ihnen das Gericht bevorsteht. Gott hat es schon festgelegt und hat gesagt, sie werden gerichtet werden in dem Feuersee. Aber die Dämonen sagen, Jesus, du bist noch zu früh dran. Wir haben doch noch Zeit. Warum bist du jetzt schon da? Was haben wir mit dir jetzt schon zu tun? Lass uns doch bitte noch in Ruhe. Es ist zu früh. Also sie sind nicht hier verächtlich Christus gegenüber, sondern erschreckt und ängstlich und überrascht. Sie fragen sich, ist jetzt schon das Gericht gekommen? Hat unsere letzte Stunde ja jetzt schon geschlagen? Das ist ihre Befürchtung. das ist etwas, was wir übrigens auch festhalten müssen, ihr Lieben. Wer ist derjenige, der in der Verdammnis quält? Und wer ist der, der gequält wird? Ist der Teufel derjenige, der die Menschen dann quälen wird? Das ist so eine komische Vorstellung, die dann immer wieder da ist, gell? Irgend von komischen Bildern oder was sich da reingesetzt hat. Der Teufel ist der Erste, der gequält wird, ihr Lieben. Das ist, was die Schrift sagt. Der ist der Erste. So, Vers 30, lasst uns weiterschauen, was passiert. Es weidete aber fern von ihnen eine Herde von vielen Schweinen. Interessant, eine Herde von vielen Schweinen. Was hat das jetzt damit zu tun? So. Komisch, oder? Völlig anderes Thema eigentlich scheint uns, oder? Okay, eine große Herde von Schweinen in einer gewissen Entfernung. Es war nicht so, dass man sagt, es war die andere Seite schon vom See, sondern auf den Berg hängen, ein bisschen weiter nördlich, also in nördliche Richtung, wird es vermutlich gewesen sein. So, dass man es wahrscheinlich mit Augen noch gut sehen konnte. Aber nicht natürlich direkt dort, wo es passiert ist. Wenn wir jetzt weiterschauen, okay, es ist eine Herde von Schweinen da. Was passiert? Die Dämonen haben eine Bitte an Jesus. Vers 31. Seht ihr das hier? Auch hier wieder. Die Dämonen aber baten. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Sie wollen nicht ohne einen Körper, ohne einen Leib, einen physischen Leib bleiben und sagen, Jesus, bitte, wenn du uns schon hier jetzt rausschmeißt, ja, das ist dieses gleiche Wort wieder, wenn du uns rausschmeißt hier, dann lass uns doch in die Herde von Schweinen fahren. Interessant, oder? Und was Jesus jetzt hier sagt, Vers 32, was sagt er? Geht hin. Geht hin. Ist komisch, oder? Warum? Warum macht Jesus das? Warum erlaubt er ihnen das? Die armen Schweine, oder? Und die armen Schweinebesitzer. Stell dir vor, du hast eine riesige Schweineherde. Ja, es waren viele Schweine, heißt es hier. Es waren viele, es waren nicht drei oder vier. Und dann kommst du irgendwann dorthin und willst sie wieder abholen oder was auch immer. Sie sind nicht mehr da. Warum erlaubt Jesus das? Warum macht er das? Ich denke, dass wir sehen, dass wir eine Veranschaulichung brauchen. Wisst ihr, die unsichtbare Welt ist vor uns verborgen, oder? Die unsichtbare Welt, wir gehen jeden Tag und wir sehen sie nicht, oder? Seht ihr den Teufel? Seht ihr übrigens Gott? Seht ihr die Dämonen? Seht ihr die guten Engel? Sehen wir sie nicht, oder? Das ist die unsichtbare Welt. Wir können sie nicht sehen. Das bedeutet natürlich nicht, dass es sie nicht gibt. Wir aber brauchen manchmal, zumindest in dieser Situation wollte Christus das, dass wir eine Veranschaulichung haben, dass uns etwas klar wird, dass etwas deutlich wird. Was zeigt das, wenn hier eine Herde von vielen Schweinen von diesen Dämonen in Besitz genommen wird, den Abhang hinunter rast und ersäuft? Schweine, ich weiß nicht, hat jemand mit euch mit Schweinen zu tun? Wahrscheinlich heutzutage nicht mehr so viel, doch auf dem Teller. Aber sonst mit lebendigen Schweinen haben wir nicht so viel zu tun. Das sind keine Tiere, mit denen man umgehen kann wie mit einer Katze. Oder mit einem Schaf vielleicht auch, nicht mal mit dem Schaf, aber das ist ein Schweine, das heißt, es sind große Tiere und es können starke Tiere sein. Wenn die mal durchdrehen, dann lieber nicht im Weg stehen, okay? Wenn so eine Sau mal rasend wird, wütend wird, dann muss man vorsichtig sein, okay? Erst recht, wenn es nicht nur ein Schwein ist oder zwei, sondern wenn es viele sind. Das heißt, das sind starke Tiere, es sind Tiere, die, es sind keine Vögel, es sind keine Würmer oder irgendetwas, es sind starke Tiere. Wenn diese starken Tiere von diesen Dämonen allesamt ersoffen werden, was bedeutet das über die Kraft, was diese Dämonen hatten? Das war enorm. Das war enorm. Und auch über die Menge übrigens. In Markus 5, Vers 13 lesen wir es wiederum etwas genauer. Markus 5 noch einmal. Da heißt es nämlich in Vers 13, und er erlaubte es ihnen, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000. Also es waren etwa 2000 Schweine. Wow, das könnt ihr euch vorstellen, wie viele das sind? Nicht 100, 100 wäre schon viel, oder? Vor 100 Schweine da draußen. Oh, nicht schlecht. 2000. Das ist eine schiere Menge, ist das. Das heißt, wie viele Dämonen waren das dann ungefähr? Also mindestens 2000. Ungefähr. Wenn wir in dem gleichen Text hier in Markus gucken, sagt er übrigens etwas über seinen Namen hier. Hier ist es der eine Besessene vor allem, der hier hervorsticht. Und was heißt es hier über ihn? Hier in Vers 9 heißt es, und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. So Kinder, irgendwie, wer kennt sich aus? Militär. Legion, was ist mit einer Legion gewesen? Weiß es jemand? Wo sind die Geschichtsinteressierten? 6.000, also du weißt sogar schon eine Zahl, ja? Eine 6.000 Mann starke römische Einheit. Ja? Die waren oftmals untergliedert in verschiedene Abteilungen und eine Legion war eine Abteilung von 6.000 Soldaten. Ja, zu der damaligen Zeit eine sehr, sehr große Armee. Er sagt, mein Name ist Legion, denn wir sind nicht ein oder zwei. Wir sind Tausende. Das können wir verstehen, warum das so schreckliche Menschen hier gewesen sind. Wir sehen anhand dessen, dass diese ganze Erde in den See hineinstürzt, was für eine Macht sie gehabt haben. Und das ist etwas, was wir heute oft unterschätzen, ihr Lieben, würde ich sagen. Wir unterschätzen die Macht der unsichtbaren Welt. Epheser 1 will ich euch kurz zeigen. Epheser 1. Die Schrift spricht nämlich an einigen Stellen davon. Epheser 1 heißt es in Vers 20, diese Kraft hat er, das heißt Gott, in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch, schaut mal, was jetzt beschrieben wird, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Was benutzt er jetzt hier für verschiedene Begriffe? Er benutzt hier Gewalt, Macht, Kraft, Herrschaft. Was sind das für Begriffe? Alles mit Kraft, mit Macht zu tun. Alles unterschiedliche Begriffe. Es können natürlich menschliche Herrscher hier damit auch gemeint sein, aber genauso sind damit eingeschlossen, ist die unsichtbare Welt. Und sie werden hier als Gewalten, als Kräfte beschrieben. 2. Petrus, eine zweite Stelle, 2. Petrus 2, das zeigt, wie wir oftmals naiv, glaube ich, sind. 2. Petrus 2, steht hier in Vers 10, das steigt mitten in dem Satz ein, aber ich müsste sonst ziemlich weit vorne anfangen zu lesen, Vers 3 oder so. Deswegen steige ich trotzdem mitten im Satz ein. Er sagt hier, es geht darum, dass Gott, oder Vers 9, da kann man gut einsteigen. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Besonders aber die, den befleckten Begierde, dem Fleisch nachlaufen. Und schaut mal, was sie tun. Ist das nicht interessant? Herrschaft verachten, verwegene, eigenmächtige, sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten, also das sind eben unsichtbare Mächte, zu lästern. Wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie bei dem Herrn hervorbringen. Diese aber wie unvernünftige Tiere von Natur aus zum Eingefangen werden und zum Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen. Ihr Lieben, das ist ganz oft, was ich denken muss an solchen Begebenheiten wie Halloween oder irgendwas dergleichen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, über was sie sich da, mit was sie da Spaß treiben, mit was sie da lustig sind. Sie wissen es nicht, wie unvernünftige Tiere heißt es hier. Keine Ahnung, was sie tun. Wirklich. Für uns als Gläubige ist es wichtig, dass wir nicht auf die gleiche Art und Weise naiv sind, okay? Wir müssen das wissen, dass es diese Mächte gibt. Und Paulus sagt, Epheser 6, schlage ich heute nicht auf, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Weltbeherrscher dieser Finsternis. Was jetzt aber sehr wichtig ist, wenn ihr das bis jetzt verstanden habt, ist gut. Noch wichtiger ist, dass wir was verstehen. Um was geht es hier? Warum wird uns die Macht der Dämonen gezeigt? Sollen wir Dämonen jetzt hier sagen, oh, wie toll, wie mächtig die sind, sollen wir die jetzt bewundern? Nein, wozu soll es führen? Dass wir sehen, die Macht Jesu. Denn diese Dämonen, diese starken, mächtigen Dämonen, was machen sie? Sie zittern und haben Angst. Sobald Christus auf der Bildfläche erscheint, zittern 10.000 Dämonen und sie verzagen und haben Angst und sagen, verschone uns. Das ist das, was wir sehen müssen. Wir haben gesehen, Christus hat die Macht über die Krankheit. Er hat die Macht über die ganze Schöpfung, haben wir uns zuletzt angeschaut. Und was sehen wir hier? Er hat die Macht über die ganze unsichtbare Welt. Und niemand und nichts kann sich ihm widersetzen. Ist das eine gute Nachricht? Ist das eine gute Nachricht? Wunderbar, wunderbar. Was für eine Ruhe kannst du haben? Nicht naiv sein, aber was für eine Ruhe kannst du haben, wenn du diesem Herrn nachfolgst? Oder? Ich musste an Psalm 27 denken. Psalm 27 heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Herrlich, oder? Herrlich. Das würde uns eigentlich jetzt hier schon reichen für heute, die Macht Jesu zu entdecken, zu sehen, wie herrlich und wie wunderbar, wie unwiderstehlich er ist. Verschiedene andere Stellen könnten wir noch im Neuen Testament aufschlagen, die uns das noch festigen würden. Aber der Text ist noch nicht zu Ende. Und ich denke, hier ist noch eine Warnung auch enthalten. Hier sehen wir nämlich in Vers 33, was weiter passiert. Die Menschen reagieren. Hier heißt es, die Hüter, also die von der Schweineherde, die nicht mehr da war, aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles und das von den Besessenen. Und siehe, hier kriegen wir das dritte und siehe, das zweite und siehe haben wir bei der Herde gesehen, ja, das hat unsere Aufmerksamkeit schon, jetzt nochmal, einmal, ein drittes Mal. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möchte. Wenn das andere schon erstaunlich war, wie viel erstaunlicher ist das auch wiederum, oder? Warum? Fand sie das toll, dass da die Besessenen da gewesen sind? Fand sie das toll, dass sie immer jetzt einen Umweg nehmen mussten? Sie immer einen weiten Kreis laufen mussten? Ich glaube, das hat keinen Spaß gemacht, oder? Aber warum sagen sie, Jesus, geh bitte weg von uns? Interessant, oder? Also die Hüter, die gehen und sie erzählen nicht nur das von den Schweinen. Das ist jetzt mal ganz wichtig zu sehen, okay? Hier heißt es nicht, und sie erzählten alles. Ja, wenn sie alles erzählt haben, dann denken wir mal so, ja, wahrscheinlich halt alles, was bei ihnen da passiert ist, ja? Nein, hier heißt es explizit noch, und das von den Besessenen. Also, wenn die jetzt nachher rauskommen, dann kommen sie nicht nur wegen den Schweinen raus, weil sie sagen, wo sind unsere Schweine geblieben, Jesus? Also das war nicht so das Vordergründige. Okay, das war bestimmt auch blöd für den einen oder anderen von ihnen, aber die ganze Stadt kam raus, und zwar, weil sie das gehört haben, was er von den Besessenen erzählt hat. Was die Hüter davon erzählt haben. Ich denke, aus welchem Grund kommen sie? In den anderen Berichten heißt es, weil sie eben sehen wollten, was passiert ist, ja? Weil sie sehen wollten, was geschehen war. Das heißt, am Anfang waren sie neugierig und dann, schaut mal Lukas 8, einmal müssen wir auch in den Parallelbericht noch hineinschauen, Lukas 8, Vers 37, und die ganze Menge aus der Umgegend der Gerasener, da haben wir dieses andere Wort, bat ihn, von ihnen wegzugehen, denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Denn sie waren von großer Furcht ergriffen. Sie haben zwei Dinge gesehen. Wir haben jetzt jahrelang diese Besessenen hier beobachtet und gesehen, wie schlimm und wie schrecklich die waren. Und jetzt kommt einer, der ist noch größer, der ist noch stärker. Sie haben Angst. Sie haben Angst. Was wird er mit uns tun? Was wird er mit uns machen? Sie wollen mit ihm nichts zu tun haben. Und ich musste an Johannes 3 denken. Johannes 3, es ist traurig, ihr Lieben, es ist traurig. Weil eigentlich müssten sie zu Christus sagen, wer bist du, dass du das geschafft hast? Du musst der König sein, du musst der Herrscher sein. Wir wollen dir nachfolgen, das wäre die richtige Reaktion gewesen. Johannes 3, Vers 19. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Der Mensch möchte es nicht. Er möchte es eigentlich nicht. Er sagt, dann geht es auch an mich, weil ich bin auch nicht gerecht vor Gott. Ich habe einige Baustellen in meinem Leben und da will ich Jesus nicht dran lassen. Jesus, wir haben nichts miteinander zu tun. Das ist letztendlich die gleiche Haltung, wie die Besessenen gehabt haben, oder? Sie haben gesagt, Jesus, was haben wir miteinander zu tun? Jesus, nein, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Und genau dasselbe tun die Menschen jetzt hier. Gut gesittete, normale Menschen, ganz normale Menschen wie du und ich, würde ich sagen. Aber was ist letztendlich? Ganz am Ende waren sie schlimmer dran als die Besessenen. Die Besessenen waren geheilt. Aber von Gadara, von dieser Stadt, lesen wir nichts mehr in der Schrift. Ist das nicht auch eine Warnung für uns? Du kannst anständig, gesittet sein, du kannst ein ganz normaler Mensch sein, aber wenn du sagst, Christus, mit dir will ich lieber nichts zu tun haben, dann bist du eigentlich schlimmer dran als so einer, vor dem sich alle fürchten und sagen, oh, das ist ein Besessener. Das Ende davon wird schlimmer sein. Ihr Lieben, deswegen gilt es, diesem Christus nachzufolgen. Ihm nicht zu sagen, geh weg von uns, geh weg aus unseren Grenzen, sondern zu sagen, dir will ich gehören, auf Tod und auf Leben. Weil ich weiß, dass alle Macht dir übergeben ist und bei dir ist sie in den besten Händen. Ich lade euch ein, diesen Herrn anzubeten, ihn zu verherrlichen, dafür, dass er so eine Macht hat und dass wir diese Ruhe bei ihm haben dürfen. Ihr dürft euch freuen darüber, wenn ihr Christus gehört, wenn ihr ihm nachfolgt. Es gibt nichts und niemand, der etwas gegen seine Heiligen ausrichten kann, ohne dass der Herr über alles weiß und dass er die Macht hat. Lasst uns gemeinsam beten, ich lade euch dazu ein. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater, ich danke dir dafür, dass du unseren Blick geschärft hast, dass wir wieder neu uns bewusst werden, dass unsere Augen nicht alles erschließen, was da ist. Und du gibst uns solche Berichte hier, wo wir einen kleinen Einblick bekommen, wo wir in diese Welt hineinspickeln dürfen, nicht aus Neugier, sondern damit wir wissen, damit wir nicht naiv sind, damit wir uns bewusst sind, um was es geht und was sich wirklich abspielt. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ich danke dir, dass wir aber in so einer beneidenswerten Lage und Position sind, dass wir wissen, wir folgen dem nach, dem niemand widerstehen kann. Wir sind in seinem Schatten. Wir sind in seinem Schutz. Und wir sind sicher. Und ich will dich darum bitten, Herr, für die, die dich nicht kennen und die dir skeptisch gegenüber sind und die deine Herrschaft ablehnen, die deinen Anspruch ablehnen. O Herr, lass es sie erkennen und lass es sie sehen, dass es zu ihrem Verderben ist und dass es sie nicht weiterbringen wird. Nur kurzfristig werden sie eine Ruhe haben, aber keine dauerhafte. Denn Ruhe ist allein bei dir. Frieden ist allein bei dir. Ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir für die Macht, die wir sehen dürfen. Und ich danke dir, dass wir dir gehören dürfen. Aus lauter Gnade. Amen.